Ja, wie schon angekündigt, soll es heute in der Predigt um Ermutigung gehen. Um Erneuerung wurde gesagt, um Erneuerung geht es auch im gewissen Sinne. Es geht aber um Erneuerung nicht in dem Sinne, dass jetzt wir etwas völlig Neues hören, sondern es soll vielmehr darum gehen, dass wir etwas, was wir schon wissen oder was wir schon haben, dass wir da die Möglichkeit bekommen, das nochmal neu zu hören. Den Titel der heutigen Predigt heißt Nein zu Ermutigung. Nein zu Entmutigung, natürlich. Heiliger Geist, komm. Ich weiß nicht, ob du eine Lieblingssportart hast. Ja, also eine Sportart, für die du große Leidenschaft hast. Ja, eine Sportart, die du vielleicht selber ausübst, aber auch eine Sportart, die du dir gerne so auf Profi-Ebene anschaust und wenn die im Fernsehen kommt und dann sitzt du davor, dann bist du nicht mehr zu halten. Ich habe auch so eine Sportart und ich habe eine große Leidenschaft für Radrennen. Ich fahre selber auch gerne Rennrad, allerdings bin ich weit davon entfernt, jemals an einem Rennen teilnehmen zu können. Aber trotzdem habe ich für Radrennen eine große Leidenschaft. Ich liebe es, mir Radrennen anzuschauen. Und zwar ganz besonders liebe ich den letzten Moment, so den letzten Kilometer, kannst du sagen. Ja, wenn diese Männer oder auch Frauen, wenn die schon in einer großen Tour ja, so 3-4 Stunden lang gefahren sind und dann auf dem letzten Kilometer, dann hat sich eine kleine Gruppe von Fahrern rausgebildet, die sind ganz vorne. Und auf dem letzten Kilometer, da wird dann nochmal alles gegeben, da hauen die nochmal alles in die Pedalen zu einem irrsinnigen Sprint und geben wirklich alles. Und letztendlich, einer davon kommt dann als erster durchs Ziel und der hat dann diese Etappe oder auch das ganze Rennen gewonnen. Und das ist, wenn ich das sehe, ich bin da nicht mehr zu halten, du hältst mich nicht mehr am Stuhl. Das ist so irre, was die da geben. Jeder Sieg, den da irgendjemand einfährt, ja, vor jedem Sieg, da gehen noch etliche, viele andere kleine Siege voraus, ja, die du nicht siehst. Ja, die Leute, die trainieren wie irrsinnig, jeden Tag mehrere Stunden und erringen da schon viele, viele Siege, ja, und erweitern so ihre Grenzen und ihre Möglichkeiten. Und ja, so die Faktoren, die entscheidend sind, damit jemand so ein Rennen gewinnen kann, die sind vielfältig. Ja, da gibt es viele verschiedene Dinge. Da gehört natürlich dann erstmal so das Körperliche dazu. In welcher körperlichen Verfassung ist jemand? Wie gut hat er trainiert? Welche Kondition hat er? Und dann über ein Rennen von 3-4 Stunden, wie gut kann jemand haushalten mit seiner Energie, sodass er am Schluss doch genug hat, um dann nochmal so einen echten Sprit reinzulegen? Ja, das ist sehr entscheidend. Aber das alleine, welche Kondition jemand hat, ist nicht das alles Entscheidende, sondern es gibt auch noch einen Faktor, der ist gern ungesehen, der ist aber enorm wichtig. Und zwar, was hier oben im Kopf passiert. Ja, wie hier oben die Einstellung, deine Einstellung ist, wenn du so ein Rennen fährst. Also heutzutage auf Neudeutsch könnte man sagen, das Mindset. Ja? Also was da im Kopf bei dir ist. Und wenn jemand da an so einem Rennen teilnimmt und der hat hier oben die feste Absicht, dass er heute dieses Ding nach Hause bringen wird, ja, dann kannst du davon ausgehen, dass dem das enorme Kräfte gibt. Ja, das ist, vielleicht war er vorher vielleicht nicht unbedingt stärker oder eine bessere Kondition als so Favoriten. Ja, aber der hatte hier oben im Kopf so, ich will dieses Ding gewinnen. Und manchmal, so Tour de France zum Beispiel, hat verschiedene Etappen und da gewinnt dann auch jemand mal eine Etappe, der jetzt gar nicht so zu den Favoriten gehört. Und da war so mal ein Fahrer, da habe ich den Namen vergessen, ich weiß nicht mehr, welcher von denen das war, aber der gehört jetzt nicht zu den Top-Favoriten, aber der hat mal eine Etappe gewonnen und dann steht man also auf dem Podium und da gab es so neben dem Pokal, den es dann da gibt, da gibt es dann immer so ein Plüschtier. Ich glaube, das ist ein Löwe bei der Tour de France. Und am Schluss hat man den gefragt, was denn seine Motivation war, da jetzt heute alles zu geben. Und er hat gesagt, ich habe meiner Tochter versprochen, dass ich heute Abend so ein Tier mitbringe. Ja? Das finde ich enorm. Also ich kann da nicht mehr. Ja, das ist, so. Also entscheidend ist tatsächlich auch, dann was hier oben passiert. Und jetzt gibt es aber auch eine Sache, die dich lähmt bei solchen Sachen. Du kannst hier oben auch einen Gedanken haben, dass du zum Beispiel sagst, ich habe es heute irgendwie nicht drauf. Ja, heute sind irgendwie alle anderen schneller als ich. Ich habe irgendwie nichts in den Beinen. Ich schaffe es heute irgendwie einfach nicht. Und wenn du die Einstellung hast, dann kannst du vielleicht vorher noch so gut trainiert haben. Aber letztendlich wird dich das hindern, tatsächlich da bis zum Schluss, um alles zu kämpfen. So, du musst kein Hochleistungssportler sein, um dieses Ding zu kennen, was da dich lähmt, was da so in deinem Kopf rumspukt und was dich lähmt. Dieses Ding nennt man auch Entmutigung. Ja, auch wenn du kein Hochleistungssportler, keine Hochleistungssportlerin bist, jeder von uns ist auch mit Entmutigung konfrontiert. Ja, Entmutigung, das ist ein feuriger Pfeil, der genau hier hingeht. Und Entmutigung bewirkt, dass du im Geist irgendwie vernebelt bist, dass du dann gar nicht mehr klar siehst, dass du gar nicht mehr richtig unterscheiden kannst, wer du bist und wer du nicht bist oder was du kannst oder was du nicht kannst. Und wir sind nicht mehr in der Lage, Dinge geistlich wirklich richtig einzuordnen. Was genau Entmutigung tut und was wir dagegen tun können, was wir dagegen ansetzen, das möchte ich gerne anhand einer biblischen Geschichte erläutern, und zwar an dem Buch Nehemia. In dieser Geschichte geht es darum, dass das Volk Israel wurde im 6. Jahrhundert von den Babyloniern erobert, die Stadt Jerusalem wurde komplett zerstört und das Volk wurde zu großen Teilen nach Babylon verschleppt und musste da lange Zeit im Exil leben. Wir nennen das von daher auch in der Geschichte das babylonische Exil. Nach 70 Jahren begann so die erste Welle, wo die Juden wieder nach Jerusalem zurückgehen konnten. Und einer dieser Männer, die dabei waren und nach Jerusalem zurückkamen, das war eben dieser Nehemia. Und nach dem ist auch das Buch in der Bibel benannt, von dem diese Ereignisse berichten. So, und Nehemia kommt nach Jerusalem und das Erste, was er sieht, ist die zerstörte Stadtmauer. Ja, die Stadtmauer von Jerusalem, die die Stadt eigentlich schützen sollte, die liegt in Schutt und Asche und du siehst nur noch verbrannte Steine. Und als Jeremia diese Mauer sieht, da überfällt ihn eine tiefe Trauer. Und er sagt, das kann nicht so bleiben. Ja, wir müssen, das Erste, was wir tun müssen, wir müssen diese Stadtmauer wieder aufbauen. Und dann organisiert er Bautrupps und die fangen an, diese Mauer aufzubauen. Wir lesen da in Nehemia Kapitel 2, Verse 17 bis 19. Jetzt sagte ich, also Jeremia, zu ihnen, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem ist verwüstet und seine Tore sind niedergebrannt. Kommt, lasst uns die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger eingesperrt sind. Und ich erzählte ihnen, wie Gott seine gütige Hand über mich gehalten hatte und auch was der König zu mir gesagt hatte. Darauf antworteten sie mir, wir wollen anfangen und bauen. Und sie machten sich an das gute Werk. Soweit, so gut. Und dann passiert aber Folgendes. Wir lesen weiter. Als der Horoniter Sanballat, der Ammoniter Tobia und der Araber Geshem das hörten, spotteten sie über uns und verhöhnten uns. Was habt ihr vor? Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Der Horoniter Sanballat, der Ammoniter Tobia und der Araber Geshem, die solltest du eigentlich kennen. Ne? Kennst du die? Kommen dir die bekannt vor? Nee, mir eigentlich auch nicht. Die kennt kein Mensch. Das sind irgendwelche Leute. Ja, Hinz und Kunz, kannst du sagen. Ja, die melden sich auf einmal zu Wort. Und das ist interessant. Ja, da liegt die Stadtmauer Jerusalems 70 Jahre lang in Trümmern und keinen interessiert's. Und dann kommt ein Mann und der sagt, die Mauer müssen wir wieder aufbauen. Und dann kommen Leute, von denen du noch nie gehört hast, die kommen aus ihren Löchern und die sagen, was soll denn das, was ihr da tut? Ja? Also wir sind erstmal dagegen. Und das ist eine Erfahrung, die du machen kannst, wenn du spürst, du hast ein Mandat von Gott und du willst eine bestimmte Sache anfangen, ein gutes Werk anfangen, dann wirst du immer Widerstand erfahren. Das ist auch nicht nur so, wenn es in Bezug auf Kirche oder Gemeinde oder Reich Gottes geht, das ist eigentlich auch so im normalen Beruf. Ja? Wenn da jemand ist, der sieht den Status quo, und er sagt, so wie es jetzt ist, so kann es nicht bleiben, wir müssen da was ändern, dann wird derjenige Gegenwind erfahren. Jetzt Nehemia ist sich sicher, er hat ein Mandat von Gott. Und ein Mandat von Gott, das ist immer unbesiegbar. Ja, ein Mandat von Gott, das steht immer fest. Und letztendlich geht die Frage dann nicht mehr darum, wird die Stadtmauer gebaut, sondern der Kampf, der geht allein darum, was hier oben in deinem Kopf passiert. Ja, was du hier oben glaubst, wovon du hier oben überzeugt bist. Jetzt ist die Frage, hast du ein Mandat von Gott in Bezug auf Gemeinde, auf Kirche, auf Reich Gottes? Ich behaupte, jeder, der hier heute sitzt, der hat ein Mandat von Gott. Denn hättest du kein Mandat von Gott, dann würdest du heute nicht hier sitzen. So, aber kann es sein, dass du ein Mandat von Gott hast? Also irgendwas, was Gott sagt, das habe ich für dich so. Das ist das Land, was du einnehmen kannst. Aber irgendwo unterwegs, da ist irgendwas passiert, sodass dass wir den Weg verloren haben. Dass uns dieser feurige Pfeil von Entmutigung irgendwo getroffen hat und wir haben das Ziel aus den Augen verloren. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Strategie von Entmutigung, dass wir die kennen und dass wir wissen, was wir dem entgegensetzen sollen. Am Buch Nehemia sehen wir ganz gut, wie Entmutigung funktioniert. Wir lesen da zuerst mal in Nehemia 3, Verse 33 bis 35. Also die fangen an, diese Stadtmauer zu bauen. Ja? Und dann steht da, Sanballat war wütend, als er erfuhr, dass wir die Mauer wieder aufbauten. Er ärgerte sich sehr und verhöhnte die Juden. Zu seinen Landsleuten und den Mächtigen in Samaria sagte er, was machen die elenden Juden da? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie opfern? Werden sie es heute noch vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wiederbeleben, die doch verbrannt sind? Und der Ammoniter Tobia, der neben ihm stand, warf ein, was sie auch bauen. Schon ein Fuchs wird die Steinmauer einreißen, wenn er hinaufspringt. Was ist die Strategie von Entmutigung? Erstmal, dieser Sanballat, der sagt, was machen diese elenden Juden da? Ja, diese elenden Juden, das ist nicht gerade Wertschätzung, die da aus seiner Stimme spricht. Und dann sagt irgendjemand anders, komm, lass sie da aufbauen, das Ding hält keine 5 Minuten. Ja, da haben die gebaut, dann springt ein Fuchs drüber, dann stürzt alles wieder ein. Ach komm, das wird eh nichts. Ja, diese Stimme, die sagt eigentlich, wer bist denn du eigentlich, dass du dir diese Sache da vornimmst und dass du auch wirklich glaubst, du könntest da irgendwas bewirken, du könntest da irgendwas tun. Du bist doch nur, ja, XY, ja, so wie sie früher auch mal zu Jesus gesagt haben, ja, der ist doch ein Sohn von einem Zimmermann. Ja? Was kann der denn schon tun? Ja, das sagt eigentlich, du bist ein Nobody. Ja? Oder wer bist du denn? Guck doch mal dein Leben an. Ja, guck mal auf dein Leben, was du schon alles dir geleistet hast. Ja, und du willst jetzt da aufstehen und du willst jetzt da fürs Reich Gottes arbeiten. Und dann sagt die Stimme auch noch, wenn es so ein Fuchs wird, die Mauer einreißt, wenn er springt, das sagt die Stimme in dir, sagt, das, was du tust, das hat keinen Wert. Ja, das, was du tust, ist eigentlich bedeutungslos. Erstmal, du kannst es sowieso nicht, weil du hast ja gar nicht gelernt. Ja, du hast gar nicht die nötigen Scheine dafür, gar nicht die nötigen Seminare besucht, Kurse besucht. Und außerdem hat das sowieso nichts. Dein Ding, was du tust, das hält niemals bis Mittag. Ist eigentlich wertlos. Jetzt kennst du diese Stimme, die da in deinem Innern so zu dir spricht. Ja, was ist die innere Stimme, die so, ja, wie der innere Kommentator, ja, die alles madig macht von dem, was du dir so vorstellst oder von den Visionen, die du hast oder von den Vorstellungen, was du tun willst. Ja, so dieses madig machen von allem, was du bist und von allem, was du tust, ja, das ist eine gezielte Strategie von Entmutigung. Was bewirkt Entmutigung noch? Wir lesen mal weiter. Nehemia Kapitel 6. Dann geht es weiter. Als jetzt die Feinde von Nehemia merken, dass sie ihn von seiner Arbeit nicht so leicht abbringen können, dann machen die was anderes. Ja? Als Sanballat, Tobia, der Araber Geshem und unsere übrigen Feinde hörten, dass der Wiederaufbau der Mauer unter meiner Aufsicht vollendet und keine einzige Lücke darin verblieben war, ja, also da kann man Erfolge sehen, nur die Torflügel waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht in die Tore eingefügt, schickten Sanballat und Geshem mir eine Nachricht: Komm, wir wollen uns in Kephirim im Tal Ono treffen. Da sie aber planten, mir etwas anzutun, ließ ich ihnen durch Boten folgende Antwort überbringen: Eine große Aufgabe nimmt mich in Anspruch, daher kann ich nicht kommen. Ja, die Arbeit würde stocken, wenn ich sie unterbreche, um zu euch zu kommen. Ja, klasse Antwort. Ja. Weißt du, was das Interessante ist? Das machen die viermal. Viermal schicken die Boten zu Nehemia und sagen: Komm doch, unterbrich doch mal kurz deine Arbeit, komm doch einfach mal zu uns und lass uns doch mal reden. Ja, lass uns mal hinsetzen, über die Sache reden. So, was wollen die? Die wollen eigentlich nur, dass er aufhört zu bauen. Ja, das ist ganz egal, was da passiert. Hauptsache, der hört mit seiner Arbeit auf. Der macht nicht weiter. Und das ist auch eine Erfahrung, die wir immer wieder im Leben machen können. Ich hab die so oft gemacht. Wenn du eine tolle Idee hast, eine tolle Vision, wenn du sagst, ich habe eine Idee für ein Projekt und das will ich jetzt angehen, dann kommen Leute und sagen: Okay, aber komm erstmal zu uns und lass uns mal drüber reden. Ja, und dann verbringst du, anstatt dein Projekt da irgendwie mit Feuer und Flamme irgendwie durchzubringen, dann sitzt du da mit Leuten an einem Tisch und bist erstmal nur damit beschäftigt, diese Einwände dann, dich damit zu beschäftigen, die haben ja, aber, ja, und was ist denn wenn? Und es ist auch ganz interessant, wenn du irgendwo irgendwas vorschlägst, ein Projekt, da sitzt du vielleicht mit zwei, drei Leuten zusammen, aber die zwei, drei Leute, die wissen immer ganz genau, was alle anderen Leute sich wünschen oder was alle anderen Leute brauchen. Das ist ganz interessant. Wir fangen dann oft die Sätze, die fangen dann so an wie: Ja, aber die Leute, ja, ist interessant, dass sie das alles so wissen. Ja, Kurt Tucholsky hat mal gesagt, wenn der Deutsche nichts mehr hat, ne, eins hat er dann immer noch, Bedenken. Ja? Und das ist tatsächlich so. Du kannst dich aufreiben, um die Bedenken anderer Leute irgendwie zu entkräften. Und auch eine Erfahrung ist interessant, wenn du mit einer Sache anfängst, ganz plötzlich, vorher hat sich nie für dich jemand interessiert. Aber wenn du mit einer bestimmten Sache anfängst, die den anderen ein Dorn im Auge ist, du wirst von allen Seiten ganz plötzlich viele andere Angebote bekommen. Aber mach doch was anderes. Mach doch was ein bisschen ungefährlicher ist. Ja, mach nicht so was Radikales. Ja, mach ein bisschen auf Low. Ja, aber dafür sicher. Und dann gehen wir da auch kein großes Risiko ein. Ja, mach irgendwas anderes, aber bau nicht diese Mauer. Und diese Strategie, die dahinter steckt, ist eigentlich die Strategie der Ablenkung. Ja, die wollen dich ablenken von dem, was eigentlich wirklich wichtig ist. Und die Gefahr besteht, und vielleicht hast du den Fehler auch schon gemacht in deinem Leben. So, du hast was angefangen und du weißt eigentlich, du tust das Richtige. Aber dann ganz plötzlich merkst du, naja, das ist auch ein bisschen gefährlich und da ist auch ein bisschen Risiko drin. Und dann ziehst du dich zurück und begnügst dich mit der zweiten Wahl. Wir können plötzlich beschäftigen wir uns vielleicht mit allem Möglichen. Wir laufen ins Tal und und treffen uns mit Leuten und sitzen da erstmal im Stuhlkreis zusammen. Ja, wir machen alles Mögliche, aber die Mauer wird nicht gebaut. Jetzt, und dann gibt es noch eine Strategie von Entmutigung. Wie geht das weiter? Dann lesen wir, da kommen Freunde zu Nehemia und die wollen ihn warnen. Ja, also die Sache, die wird auch so ein bisschen gefährlich. Ihre Feinde rasseln mit den Säbeln. Und dann sagen die Freunde zu Nehemia, lesen wir da, später besuchte ich Schemaja, den Sohn Delaias und Enkel Mehetabels, der ans Haus gefesselt war. Er sagte, wir wollen uns im Haus Gottes im Innern des Tempels treffen und die Türen verbarrikadieren, denn deine Feinde werden kommen, um dich zu töten. Heute Nacht kommen sie und wollen dich umbringen. Doch ich antwortete, sollte ein Mann wie ich vor dem Feind davonlaufen? Sollte jemand in meiner Stellung sich in den Tempel flüchten, um sein Leben zu retten? Nein, ich werde nicht kommen. Ist ja interessant, weil eigentlich klingt das doch ziemlich fromm, oder? Komm, wir ziehen uns in den Tempel zurück. Ja, wir haben gerade viele Anfeindungen, ja, wir ziehen uns erstmal hier so in unsere Gemeindeblase zurück, ja, und machen erstmal so für uns. Ja, so da. Das klingt ziemlich fromm und ziemlich harmlos, aber eigentlich sagt diese Stimme, ja, zieh dich zurück. Zieh dich zurück in dem, was sicher ist. Zieh dich zurück in dem, was nicht so viel Risiko hat. Zieh dich zurück in dem, wo du es bequem hast. Mach es dir doch gemütlich. Ja? Streng dich da nicht so an. Jetzt nochmal, das klingt sehr harmlos und sehr fromm, aber die Kultur im Reich Gottes ist nicht die des Rückzugs. Du bist nicht dafür gemacht, dass du dich zurückziehst und dass du zu Hause sitzt und auf bessere Zeiten wartest. Ja, die Kultur im Reich Gottes ist keine Kultur des Davonlaufens, sondern die Kultur im Reich Gottes ist, dass, wie zum Beispiel an anderen Stellen in der Bibel, wenn das Volk Israel mit Kämpfen konfrontiert ist, dass dann Gott zum Beispiel sagt, okay, also wer gehen will, der kann gehen, ja, und mit den übrigen, die dann übrig bleiben, da kämpfe ich den Kampf. Ja, und Gott sagt, ich kämpfe lieber mit weniger Leuten, ja, aber die sind heiß, die sind willig für den Kampf. Ja? Kultur im Reich Gottes ist keine Kultur des Rückzugs, ist keine Kultur des Davonlaufens. So, das sind jetzt so die Strategien, wie Entmutigung funktioniert. Die Frage ist dann, was setzen wir dann dagegen? Ja, was können wir dagegen tun? Erste Devise bei Entmutigung ist, nenne den Feind beim Namen. Ja, sprich es klar aus, dass da ein Geist von Entmutigung ist und hab für dich klar, Entmutigung ist ein Feind. Entmutigung ist nicht dein Freund, der will einfach nur, dass es dir ein bisschen besser geht. Ja, Entmutigung ist dein Feind, der will dich abbringen von dem Mandat, was du eigentlich für dein Leben und was du eigentlich für Gottes Reich hast. Ja, Entmutigung ist nicht irgendwie, dir geht es mal ein bisschen schlecht. Ja, Entmutigung ist so, ich habe es am Anfang gesagt, es ist wie ein feuriger Pfeil, der in dein Gehirn kommt und auf einmal weißt du gar nicht mehr, du kannst gar nicht mehr klar sehen, Moment mal, was war denn das, was mich gestern noch motiviert hat? Gestern war ich doch noch Feuer und Flamme für die Sache. Aber dann kommt auf einmal dieses Ding in deinen Kopf und plötzlich sitzt du da und denkst, du bist der einsamste Mensch auf der Welt und um dich herum ist alles dunkel. Und damit dir sowas passiert, da musst du noch nicht mal ein Mensch sein, der pessimistisch irgendwie veranlagt ist oder zu Depressionen neigt, sondern so etwas kann jedem passieren. Ja, und zwar Entmutigung kommt plötzlich, unerwartet und sie kommt irrational. Sie kommt noch nicht mal mit irgendwelchen Gründen. Ihr habt das so häufig erlebt, wenn nach, oder du kennst vielleicht die Geschichte von Elia. Ja, also der da am Berg einen riesengroßen Sieg errungen hat über die Baalspriester. Ja, 400 Baalspriestern hat er gezeigt, wo der Hammer hängt. Ja, und hat gezeigt, ja, unser Gott ist der einzige Gott. Ein Riesenerfolg. Und am nächsten Tag, was passiert am nächsten Tag? Da setzt er sich unter den Ginsterstrauch und wünscht sich den Tod. Nur weil da irgendwie so ein Weib, die Isabel, gesagt hat, irgendwie, ich bring dich um. Ja, erzählt der ganze Erfolg vorher nicht mehr, erzählt nur noch diese eine Aussage von dieser einen Person, dass der sich hinlegt und wünscht sich den Tod. Und ich habe das so oft erlebt, nach tollen Dingen wie Lobpreisabenden oder so, dass mir am nächsten Tag, ja, bin ich so dermaßen in ein Loch gefallen und eine Stimme hat zu mir gesagt, das war das letzte Mal. Ja, du musst es beim Namen nennen, es ist ein Feind, der will dich schädigen. Dieser feurige Pfeil von Entmutigung ist ein gezielter Angriff. Also nenne den Feind beim Namen. Das Zweite, was du tun kannst, die zweite Strategie gegen Entmutigung ist, dass wir neu den Fokus auf den Herrn richten. Ja, dass wir neu in die Beziehung zu Gott hineinkommen und auf das hören, was Gott zu uns spricht, dass wir uns zu Gott flüchten im Gebet und in Lobpreis. Und manchmal ist es so, dass wir, wenn wir ein Mandat von Gott haben, ich habe gesagt, jeder von uns hat ein Mandat, aber manchmal müssen wir das Mandat einfach nur nochmal neu hören. Oder wir müssen es vielleicht auch nochmal zum ersten Mal hören, wenn wir es noch nie gehört haben. Aber alle Kraft ist in seiner Stimme. Alle Kraft ist in seiner Stimme. Und zum Schluss noch eine Sache, die in der Beziehung wichtig ist. Wenn du spürst, dass es irgendwo einen Geist gibt von Entmutigung, einen Geist, der lähmt, um voranzukommen, du musst das nicht alleine durchkämpfen. Ja, es gibt Dinge auf geistlicher Ebene, da muss jeder von uns persönlich alleine durch. Aber es gibt auch Dinge im Geistlichen, da können wir alleine gar nicht durch. Da brauchen wir die Hilfe von anderen. Wir lesen im Buch Nehemia, als Nehemia irgendwann mal erfährt, dass sich seine Feinde sogar bewaffnen und einen Angriff gegen Jerusalem führen wollen. Da macht er Folgendes, da nimmt er einfach die Hälfte von dem Bautrupp und stattet die mit Waffen aus. Und dann sagt er immer so, die eine Hälfte hält jetzt Wache und die andere Hälfte baut an der Mauer weiter. Also er stellt Wächter auf, die Arbeiten beschützen. Und dann lesen wir lesen das in Nehemia 4, da steht, und deshalb lauft, wenn ihr den Klang des Hornes hört, sofort dahin, von wo er ertönt, unser Gott wird für uns kämpfen. Ja, wenn ihr den Klang des Hornes hört, dann lauft dahin, dann kommt zusammen. Und ich glaube, dass dieser Aspekt der Sammlung, gerade wenn es um Entmutigung geht, jetzt in Bezug auf Gemeinde, auf Kirche, auf Reich Gottes, wenn da so ein lähmender Geist ist und da jemand ist, der das spürt, dann ist es wichtig, dass er ins Horn stößt und dass er zur Sammlung ruft. Im Sport, im Hochleistungssport, beim Radrennen auch, da ist nicht nur immer ein Einzelner, der gewinnt. Ja, da sind immer Mannschaften am Start. Ja, beim Sport ist es ganz wichtig, im Team zu kämpfen. In jedem Krieg ist es wichtig, im Team zu kämpfen. Und auch in Bezug auf unser geistliches Leben ist es auch immer ganz wichtig, im Team zu kämpfen. Und darum der Appell, da wo wir spüren, wo Geist der Entmutigung ist, in unserer Gemeinde oder in unserer Umgebung, dann lasst uns ins Horn stoßen und lasst uns versammeln im Lobpreis, im Gebet, und unser Gott wird für uns kämpfen. Amen.